Ja, ich möchte mich auch für das wunderbare Lied bedanken. Unsere Gemeinde hat jetzt wirklich auch einen musikalischen Teil im Gottesdienst und das ist einfach wunderbar. Unsere Predigt heute Morgen trägt eine Überschrift und die heißt: Du bist ein Christ? Zeig's mir! Dazu wollen wir nun das Wort Gottes aufschlagen. Im Matthäusevangelium Kapitel 11, die Verse 2 bis 5. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken des Christus hörte, sandte er zwei seiner Jünger und ließ ihm sagen: Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Toten werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Johannes, der treue Diener, saß bereits 6 Monate im Gefängnis. Und das war ein Verlies. Und er würde noch weitere 6 Monate dort erdulden müssen, aber das wusste er zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und dann würde er hingerichtet werden. Johannes war auch nur ein Mensch, wie wir. Und jetzt fing er an zu zweifeln. Schwester White schreibt im Leben Jesu: Auch Johannes hatte keine klare Vorstellung, wie der Messias wirklich sein würde und wie das Reich Gottes aussehen würde. Nun lässt er 2 seiner Jünger fragen: Bist du es, der da kommen soll? Und Jesus antwortet nicht einfach ja. Warum spricht er denn nicht Klartext? Weicht er aus? Vers 5 gibt die Antwort. Jesus zeigt anhand seiner Werke, dass er der verheißene Messias ist. Jeder kann ja behaupten, ich bin der Messias. Auch ein Lügner oder Hochstapler. Und tatsächlich gab es nach Jesus auch etliche Volksverführer, die behaupteten, ich bin der Christus und ich werde das Volk der Juden vom verhassten Römerjoch befreien. Und auch am Ende der Zeit wissen wir, dass viele behaupten werden, hier ist Christus oder da, und werden viele verführen. Mit seiner Antwort erreichte Jesus 2 Dinge gleichzeitig. Erstens, er überzeugte Johannes den Täufer. Und zweitens, er zeigte, worum es im Reich Gottes eigentlich wirklich geht. Johannes kannte seine Bibel, das Alte Testament, bestimmt sehr gut. Und dann kannte er auch im Buch Jesaja die Messias-Weissagungen. Wir schlagen mal eine auf. In Jesaja 61, die Verse 1 und 2. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen sind zu heilen, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, zu verkündigen ein angenehmes Jahr des Herrn. So ist der Messias. Er wird Gerechtigkeit bringen. Er wird das schwankende Rohr nicht ausreißen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. So ist Jesus. Und das ist auch unsere Aufgabe als seine Jünger, dass wir das Licht anknipsen bei den Menschen, die Traurigen trösten, die Einsamen besuchen, Hoffnung bringen. Jesus hatte Probleme mit den Pharisäern. Warum? Die hielten sich ja sowas von genau an die Regeln und stellten sogar noch zusätzliche Regeln auf. Zum Sabbatgebot gab es über 500 Regeln dazu. Im Kräutergarten zählten sie die Kräuter ab, Thymian, Dill und Minze, und brachten den Zehnten davon in den Tempel. Was sagt denn Jesus dazu? Er sagt nichts gegen das Original, gegen das vierte Gebot, aber er sagt auch, vergesst die Liebe nicht und die Barmherzigkeit. Jesus wird beschuldigt, ein Freund der Sünder zu sein. Die Pharisäer hatten ein ganz anderes Verständnis von Frömmigkeit. Mit Sündern wollten sie nichts zu tun haben. Denkt an das Gebet von dem Pharisäer und dem Zöllner. Worum ging es denn Jesus, wenn er zu Festen ging? Zum Beispiel auf das Fest des Matthäus, an dem auch viele von seinen Zöllnerkollegen teilnahmen. Da waren sie alle auf einem Haufen, Sünder und Zöllner, und Jesus ging dorthin. Er ging aber auch auf das Fest von Simon, dem Pharisäer, und da waren sie auch alle auf einem Haufen, Pharisäer und Heilige, und Jesus ging dorthin. Warum? Weil er alle Menschen liebte und alle retten wollte. Worum geht es denn bei uns beim Zeugnis geben? Etwas zu berichten, was wir mit Jesus erlebt haben. Worum, die Frage haben wir uns heute auch in der Lektion gestellt, geht es denn eigentlich bei der Liebe? Geht es darum, von Liebe zu reden? Oder geht es darum, Liebe zu tun? Der Priester und auch der Levit konnten bestimmt fehlerfrei und auswendig das Gebot zitieren: Du sollst Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Reicht das? Wir als Adventisten können auch viele Gebote und viele Texte aus der Bibel auswendig aufsagen. Aber wer hatte die Liebe? Der Samariter. Gehen wir ganz an den Anfang zurück. Wie war es denn bei der Rebellion im Himmel? Luzifer behauptete, Gott ist ein Tyrann. Da hätte Gott doch kurzen Prozess machen können. Ihr kennt bestimmt das Sprichwort, wenn einer einen Hammer hat, dann sehen alle Probleme wie Nägel aus. Haut drauf! Und Schluss. Die Versuchung ist groß, wenn man die Macht hat, zum Beispiel die militärische Übermacht, ein Problem mit Gewalt zu lösen. Man kann ja andere zum Gehorsam zwingen, aber nicht zur Liebe. Und darauf kam es Gott an. Gott sagt, ich bin liebevoll und gerecht. Luzifer sagt, nein, das ist Gott nicht. Ich kann's besser. Gott holt nicht den Hammer raus. Er will seine Liebe zeigen, denn er will ja seine Geschöpfe gewinnen. Luzifer behauptet einfach etwas, zuerst im Himmel, dann auch im Garten Eden. Da ist eine Behauptung, die im Raum steht. Und jetzt lasst uns mal aufschlagen einen Text in 1. Könige 19, die Verse 11 bis 13. Wir hatten den Text am letzten Sabbat schon kurz angesprochen, aber ich möchte ihn gerne noch mal erwähnen aus einem bestimmten Grunde. Vers 11. Gott aber sprach, komm heraus und tritt auf den Berg vor dem Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber, und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Der Herr war aber nicht im Wind. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Und es geschah, als Elia dieses hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel, und er ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm, die sprach, was tust du hier, Elia? Sturm, Erdbeben, und Feuer, drei Hammer. Das war Gott nicht. Gott war in dem stillen, sanften Säuseln. Wir erinnern uns, was der Prophet Elia zuvor erlebt hatte, über dieses große Ereignis auf dem Berg Karmel. Und das war auch mit einem Gericht verbunden. Und jetzt wollte Gott, dass sein Prophet kein falsches Gottesbild bekam. Gott holt nicht den Hammer raus. Wie ist es denn bei uns beim Zeugnis geben? Holen wir da vielleicht manchmal den Hammer raus? So, ich sage dir jetzt die Wahrheit. Jetzt weißt du es. Schauen wir mal in die Psalmen, was denn eigentlich Wahrheit ist. Psalm 26, Vers 3. Denn deine Gnade ist mir vor Augen und ich wandle in deiner Wahrheit. Wandeln, das ist ja viel mehr als von etwas reden. Und dann ist hier noch von Gnade die Rede. Noch ein Psalm, Psalm 40, es ist ganz in der Nähe, Vers 11. Deine Gerechtigkeit verbarg ich nicht in meinem Herzen. Ich redete von deiner Wahrheit und von deinem Heil. Deine Gnade und Wahrheit verschwieg ich nicht vor der großen Gemeinde. Wir merken, Wahrheit Gottes hat ganz viel zu tun mit Güte, mit Gnade, mit Heil. Und so wird das kalte Wort Wahrheit plötzlich warm und mit Inhalt gefüllt. Wer hatte denn die Wahrheit? Der Levit oder der barmherzige Samariter? Zeigen, nicht behaupten. Zeige mir, wie du andere behandelst, und ich sage dir, was ich von deiner Religion und von deinem Gott halte. Ich erzähle euch jetzt eine kleine Geschichte. Die stammt von Bruder Padratz. Er hat sie vor Jahren erlebt und einmal erzählt. Vor etlichen Jahren wohnte Bruder Padratz noch ganz in unserer Nähe am Staffelsee, in wunderschöner Lage. Weil sie nun aber trotzdem auch einmal Urlaub machen wollten, baten sie ihre Freunde aus dem Norden, doch während ihres Urlaubs ihr Haus zu hüten. Die Freunde wollten am Sabbat anreisen. Bruder Padratz fragte: Ach, könnt ihr nicht schon am Freitag kommen? Am Sabbat gehen wir doch in den Gottesdienst. Da könnt ihr gerne mitkommen. Die Freunde hatten mit Gott überhaupt nichts am Hut. Aber sie sind dann doch mitgekommen. Von der Sabbatschule und von der Predigt verstanden sie nichts. Aber hinterher wurden sie alle eingeladen zu Geschwistern in den Garten. Man saß unter dem Kirschbaum, hatte nette Gespräche, es wurde auch gelacht. Ein Jahr später, die gleiche Situation. Wollt ihr wieder auf unser Haus aufpassen? Antwort: Sehr gerne, und wir wollen auch unbedingt wieder mit in den Gottesdienst. Wieder wurden sie eingeladen, wieder saßen alle unter dem Kirschbaum in fröhlicher Runde. Auf dem Rückweg sagte der Mann: Ich möchte auch gerne Adventist werden. Was ihr da habt, diese Gemeinschaft, das möchte ich auch haben. Bruder Padratz hätte 100-mal behaupten können, unsere Gemeinde, die ist was ganz Tolles, lauter liebe Menschen. Hätte das überzeugt? Aber hier haben sie es zweimal zeigen können, was Gemeinde ist. Und aufgrund dieser zwei Zusammenkünfte unterm Kirschbaum wollte der Mann Adventist werden. Die Frage des Johannes lautete: Bist du der Messias? Jesus antwortete: Schau dir mein Umfeld an. Schau, was hier passiert. Und dann urteile selbst. Du bist vielleicht die einzige Bibel, die ein anderer Mensch zu lesen bekommt. Was liest du denn da? Wir wollen Jesus bezeugen. Zur Not auch mit Worten. Aber ganz bestimmt durch unser Leben. Jesus hat allen ganz klar gezeigt, nicht behauptet, wie Gott ist. Wir kommen jetzt zum zweiten Teil unserer Predigt und die geht uns ganz persönlich an. Wir alle behaupten nämlich, Christen zu sein. Ja, noch spezieller, wir sagen, wir sind siebenten Tags Adventisten. Ja, was ist denn das? Darunter können sich die meisten Menschen überhaupt nichts vorstellen. Und dann fangen wir an, unseren Namen zu erklären und was es mit dem siebenten Tag, dem Sabbat, auf sich hat. Und dass wir als Adventgläubige auf die Wiederkunft Christi warten. Und dann meinen wir, wir hätten jetzt ein schönes Zeugnis abgelegt. Damit hier keine Unklarheiten aufkommen, es ist bestimmt gut und auch richtig, wenn wir unseren Namen erklären und damit auch gleich zwei wichtige Glaubenspunkte. Aber ist das genug, dass wir sagen, wir warten auf die Wiederkunft Christi? Wie warten wir denn? Was zeigt anderen Menschen, wofür du stehst? Was ist dir wichtig? Und was bleibt anderen in Erinnerung, wenn sie an dich zurückdenken? Wie würdest du dich charakterisieren? Da merken wir schon, das hat etwas mit unserem Charakter zu tun. Nicht nur behaupten, ich bin ein Christ, sondern zeigen. Von den ersten Christen wurde gesagt, die Leute erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Das wünsche ich mir auch für uns. Jetzt kommt eine Frage an euch, eine echte Frage, auf die ich eine Antwort erwarte. Wenn ihr nur zwei Eigenschaften nennen könntet, die ganz klar aufzeigen, was einen Christen kennzeichnet, welche zwei Eigenschaften würdet ihr nennen? Waltraud? Hilfsbereitschaft und Liebe, ja. Traut euch. Welche Eigenschaften? Jens?
Ehrfurcht vor Gott.
Ehrfurcht vor Gott, jawohl. Simon? Ja, unser Leben. Sieglinde? Dankeschön.
Freude.
Freude. Ja. Ein fröhlicher, freudiger Christ. Gibt es da noch mehr? Es gibt noch viel. Ist da eine Meldung, die Marie? Ich habe nicht verstanden. Oh, da hast du ja gleich 9 Eigenschaften genannt. Dankeschön. Ich habe mir zu Hause natürlich auch Gedanken darüber gemacht und habe mich dann aus den ganzen vielen Eigenschaften für 2 entschieden. Erstens für die Treue. Warum? Treue ist in jeder Beziehung grundlegend, in jeder Freundschaft, in jeder Ehe. Darum ist sie auch Gott so wichtig. Treue verlangt nämlich ungeteilte Aufmerksamkeit. Entweder du bist zu 100% treu oder du bist es gar nicht. Ein Beispiel aus der Bibel ist ja immer unser Freund Daniel. Der hat sich schon als Jugendlicher vorgenommen, Gott treu zu sein. Und auch als alter Mann, der war über 80 Jahre alt. In Kapitel 6 erfahren wir, seine Neider fanden keinen Grund zur Anklage, denn er war treu. Seine Treue zu Gott führte dazu, dass er auch treu war in seinen Regierungsgeschäften. Auf uns übertragen bedeutet das, unsere Treue zu Gott hat zur Folge, dass wir auch treu sind am Arbeitsplatz, in unserem Beruf, in der Schule, im Privatleben. Treue gegenüber Gott bedeutet auch Treue gegenüber seinem Wort. Was er sagt, Das gilt, ganz egal, was die öffentliche Meinung von sich gibt oder was die breite Masse für richtig hält. Insofern ist unser Bekenntnis zum Sabbat wichtig. Es ist ein Bekenntnis zum Schöpfergott und offenbart, wer für uns der Maßstab ist. Treue erweist sich auch zu einem großen Segen für unsere Mitmenschen. Denn Treue bedeutet Verlässlichkeit. Du kannst aber nicht treu sein ohne Liebe. Ohne Liebe fehlt die Herzenswärme. Kennt ihr alle den Satz, ich habe ja nur meine Pflicht getan? Das ist zu wenig. Im Dritten Reich gab es unter Hitler die geheime Staatspolizei, die SS. Die hatte auf ihrer Gürtelschnalle ein Motto aufgeprägt. Meine Ehre heißt Treue dem Führer gegenüber. Und das war schrecklicher Fanatismus. Im Gegensatz dazu ist wahre Treue motiviert durch Liebe. Echte Treue gibt auch nicht so leicht auf. Sie ist beharrlich im Verfolgen des Gutes, des Guten. Sie setzt auch etwas ein. Und das ist manchmal ein hoher Einsatz. Möchten wir als Christen gerne dafür bekannt sein, dass auf uns Verlass ist? Dass wir den anderen nicht fallen lassen, wie eine heiße Kartoffel, wenn er mal einen Fehler gemacht hat? Möchten wir dafür bekannt sein, dass wir für unsere Freunde einstehen und dass wir zu ihnen halten, wenn es ihnen schlecht geht und uns gerade, wenn es ihnen schlecht geht, um sie kümmern? Wenn wir das tun, dann können wir ihnen auch sagen, dass wir für sie beten, ohne dass das wie eine leere Floskel wirkt. Mitunter gibt es aber Situationen, in denen unsere Treue auf eine harte Probe gestellt wird. Wenn zum Beispiel der andere gar nicht liebenswert ist. Oder wenn mein Partner oder Freund selber untreu ist. Oder wenn unsere Treue zu Gott und zu seinem Wort harte Konsequenzen nach sich zieht. Wir wissen aber auch, dass wir mit unseren Problemen immer zu Jesus kommen können. Er lässt uns nicht allein. Er hat auch Daniel nicht vor der Löwengrube gerettet. Er war mit Daniel in der Löwengrube drin. Denn Treue ist eine Eigenschaft Gottes. Jetzt komme ich zu der zweiten Sache, die mir wichtig erscheint. Und da hat ja Sieglinde schon den Nagel auf den Kopf getroffen. Echte Freundlichkeit. Freundlichkeit ist eine Sprache, die überall auf der Welt verstanden wird. So universell wie die Musik. Auch Blinde können Freundlichkeit wahrnehmen. Bruder Frank Hasel hat mal eine Geschichte aus seiner Familie erzählt. Sein jüngster Sohn war damals noch sehr klein. Und ihr wisst ja, Bogenhofen, wo er damals war, ist eine internationale Schule. Da gibt es Studenten aus Brasilien, aus den USA, aus Russland, aus aller Herren Länder. Und die Kinder haben immer zusammen gespielt. Und dann gab es eine Mutter, die selber auch mehrere Sprachen sprach und die hat die Kinder einander vorgestellt. Und jetzt kam Daniel dran. Nach Daniel, sprichst du auch Französisch? Nein. Sprichst du vielleicht Italienisch? Nein. Sprichst du Englisch? Nein. Nun wollte die Mutter dem kleinen Daniel helfen und fragte, sag mal, sprichst du vielleicht Deutsch? Nein. Hey, was für eine Sprache sprichst du denn? Antwort, ich spreche freundlich. Das hat der Kleine gesagt. Geschwister, wir können von kleinen Kindern so viel lernen. Meine jüngste Enkelin ist 2 Jahre alt, die Anni. Sie lächelt jeden freundlich an. Ihr glaubt gar nicht, wie das wirkt. Man lächelt automatisch zurück. Ein freundliches Lächeln, ein nettes Wort, eine kleine Handreichung, das ist es, was unsere Mitmenschen brauchen, Und daran können sie erkennen, dass wir Christen sind. Du sagst, du bist ein Christ? Zeig's mir. Liebe und Freundlichkeit, danach sehnt sich jeder. Darauf reagiert jeder. Das macht uns glaubwürdig. Keine Theorie kann das. Ihr kennt ja alle das Buch mit Gott an unserer Seite durch den Zweiten Weltkrieg. Die Erlebnisse der Familie Hasel. Das waren ja die Großeltern von Frank Hasel. Und da gibt es eine Geschichte, die steht nicht in diesem Buch. Und die erzähle ich euch jetzt. Die hat nämlich neulich auf YouTube der Frank Hasel mal erzählt. Also sein Opa, der hieß ja Franz Hasel. Der hatte ja im Einsatz in Russland im Krieg nur eine Holzpistole sich anfertigen lassen. Damit er nicht in die Versuchung kommen könnte, wirklich auf einen Menschen zu schießen. Und nun war seine Einheit in Russland mal wieder auf dem Vormarsch. Und da gab es einen Befehl, alle Häuser werden jetzt durchkämmt nach Widerstandskämpfern. Und diese sollten dann sofort auf der Stelle gnadenlos erschossen werden. So kommt Franz Hasel auch in ein solches Haus. Er spürt sofort, hier ist irgendetwas nicht in Ordnung. Und vorsichtig geht er durch alle Räume. Im letzten Zimmer sieht er einen kleinen Schrank, ein Regal und ein Bett. Er schaut unter das Bett. Da liegt ein junger Mann. Zwei Blicke begegnen sich. Franz wusste, wenn ich den jetzt melde, wird er sofort erschossen. Er sagte kein einziges Wort, nur dieser Blick, und machte keine Meldung. Wochen später, Franz war wieder auf Patrouille. Diesmal sollte er eine Eisenbahnlinie bewachen. Am Rande eines Waldes sah er eine Gruppe von Kosaken auf ihren Pferden auf ihn zugaloppieren. Er selber war zu Fuß. Keine Chance. Sie umzingelten ihn und richteten ihre Waffen auf ihn. Da sah er auf den Anführer. Franz erkannte ihn. Und der junge Mann erkannte ihn auch und schenkte ihm das Leben. Ihr wisst nicht, was Freundlichkeit im Leben eines anderen bewirken kann. Ihr hinterlasst Spuren im Leben. Schön, wenn es Spuren der Freundlichkeit sind, das wär's. Im Titusbrief steht ein kurzer, ganz toller Text. Titus 3, Vers 4. Ich lese es nach Schlachter. Aber da erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes. Das ist doch ein Ansporn für uns. Wollen wir als Christen nicht ein Abglanz der großen Freundlichkeit Gottes sein? Liebe Geschwister, ich muss euch jetzt etwas bekennen. Ich halte diese Predigt in erster Linie für mich selbst. Ich hatte neulich ein Erlebnis, das hat mich erschreckt. Ich war in einem Kaufhaus und musste mein Anliegen, es ging um einen Umtausch und einiges drumherum, in der Servicestelle vortragen. Und das habe ich auch deutlich vorgetragen. Da sagt mir doch meine Ansprechpartnerin plötzlich, na, Sie haben aber einen rüden Ton am Leibe. Das hat mich getroffen und auch ernüchtert, was meinen Charakter betrifft. Denn ich hatte das selber gar nicht gemerkt. Das ist genau der Punkt. Was aus unserem Innersten herauskommt, das erkennen wir nicht als Sünde. Und das passiert mir in letzter Zeit öfter, dass ich feststellen muss, ich bin Jesus so unähnlich. Ein anderes Beispiel. Nur ein paar Tage später bin ich in einem Gartencenter. Ich bezahle an der Kasse. Ich habe es eilig. Mein Mann wartet schon auf mich, ein paar Meter entfernt. Ich bezahle also, schnappe mir die Ware. Die Kassiererin möchte mir noch den Kassenbon geben, aber ich bin schon unterwegs und winke so ab. Da ruft mir die Kassiererin hinterher, Man kann auch miteinander reden. Ich stelle fest, sehr höflich war das gerade nicht von mir. Noch ein Beispiel. Ich stehe an der Kasse im Supermarkt. Vor mir eine alte Dame. Sie legt ihre Sachen so in gefühlter Zeitlupe auf das Band. Der Kassierer ist ein junger Mann. Der hilft ihr dabei. Und dann der Höhepunkt, dann hilft er ihr noch, die ganzen Sachen einzeln in ihre Einkaufstasche zu verstauen. Das ist doch nett von dem Mann. Aber ich ertappe mich bei meinem Gedanken, geht das nicht ein bisschen schneller? Wie bin ich? Ungeduldig. Und dabei heißt es doch, unser Gott ist ein Gott der Geduld und des Trostes. Und dann heißt es auch, hier ist Geduld der Heiligen. Noch ein Beispiel, diesmal nicht von mir. Das hat mir eine Glaubensschwester erzählt. Das zeigt mir doch, dass ich nicht die Einzige bin, die da Probleme hat. Also die Schwester erzählte mir, sie war im Urlaub in einer Gegend, wo auch viele Adventisten wohnen. Und die sind in der ganzen Region wohl bekannt als äußerst rechthaberisch. Kann es sein, wenn wir denken, wir sind rechtgläubig, wir haben die Wahrheit, dass wir das in rechthaberischer Weise rüberbringen? Ich weiß nicht, was bei euch los ist. Vielleicht könntet ihr auch eine ganze Menge Beispiele dazu beitragen, wo ihr, Jesus, unähnlich gewesen seid. Vielleicht ist es gut, wenn wir mal einen Schritt zurücktreten und uns von außen betrachten. Ich glaube, wir haben alle das gleiche Problem, unser Kernproblem, unser Ich. Und dann begegnen wir Menschen, die sind auf der Suche und fragen, wir wollten Jesus gerne sehen. Was sehen Sie denn da bei uns? Das deckt sich mit dem, was Schwester Gertraud auch in der Sabbatschullektion gesagt hat. Was sehen unsere Nachbarn, unsere Mitmenschen bei uns? Ich habe euch jetzt zum Schluss ein E.G. Weitz-Zitat mitgebracht. Das ist ein Augenöffner. Oder soll ich besser sagen, Augensalbe. Es steht in den Zeugnissen, Band 9, Seite 154 in der englischen Ausgabe. Ich habe das jetzt übersetzt. Wenn wir uns vor Gott demütigen würden und freundlich und höflich und warmherzig und mitfühlend wären, dann gäbe es 100 Bekehrungen zur Wahrheit, wo es heute nur eine gibt. Freundlich, höflich, warmherzig, mitfühlend. Sie fährt fort. Aber, obwohl wir behaupten, bekehrt zu sein, schleppen wir ein Bündel unseres Ichs mit uns herum, welches wir für zu wertvoll halten, um es aufzugeben. Es ist unser Vorrecht, diese Bürde zu Jesu Füßen niederzulegen und stattdessen Jesu Charakter und Christus Ähnlichkeit anzunehmen. Der Heiland wartet auf uns, dass wir das tun, unser Bündel Ich bei ihm abgeben. Wenn wir endlich unseren Bankrott erklären und uns demütig ganz und gar und jeden Tag in Jesu Hand legen, dann kann er unser Wesen umgestalten. Wenn wir ihm nicht dauernd dazwischenfunken, dann kann er uns zu seinen wahren Zeugen machen, an denen die Welt erkennen kann, dass wir mit Jesus wandeln. Und dann kann etwas geschehen, was man Wunder nennt, dass sich Menschen aufgrund unserer Freundlichkeit und Herzensgüte für unseren Gott interessieren. Amen.